Der Fantastikon-Podcast. Fantastisch, schauerlich, kriminell.
Die ewige Dämmerung der Twilight Zone. Es beginnt immer gleich. Eine rauchige Stimme durchbricht die Stille. Sie ist ruhig, klar, beinahe beschwörend. Rod Serling tritt ins Bild. Anzug, Zigarette, ein Gesicht wie gemeißelt aus schierer Ernsthaftigkeit. Er spricht direkt zum Zuschauer, wie ein Gastgeber, der nicht ganz von dieser Welt ist, und lädt ein auf eine Reise in die fünfte Dimension. Eine Dimension, die nicht nur durch Raum und Zeit definiert wird, sondern durch das Staunen, den Schrecken und die große Frage, was wäre, wenn? The Twilight Zone ist keine Serie wie jede andere. Sie ist ein Spiegelkabinett für die Seele, ein Prisma, das die Wirklichkeit bricht, bis sie sich in etwas Unheimliches, Unerwartetes verwandelt. In schwarz-weißer Ästhetik entfalten sich Geschichten, die oft kurz sind, manchmal bitter, manchmal voller leiser Poesie, aber fast immer mit einem moralischen Unterton, der lange nachhallt. Serling selbst nannte seine Serie einmal ein Fabelbuch für Erwachsene. Und vielleicht ist das die treffendste Beschreibung. Märchenhafte Konstruktionen mit dem Biss der Moderne. Als The Twilight Zone 1959 auf CBS startete, war das amerikanische Fernsehen fest in den Händen der Konventionen. Sitcoms dominierten, Krieg und Wirtschaftswunder hatten ein Amerika geprägt, das Ordnung suchte. Doch Rod Serling, Veteran des Zweiten Weltkriegs und Idealist, ein Mann, der mit tiefem Misstrauen auf Autoritäten und soziale Ungerechtigkeit blickte, wollte etwas anderes erzählen. Er hatte schon zuvor als Autor für Live-Drama-Formate wie Playhouse 90 Erfolge gefeiert, war aber frustriert von der ständigen Zensur durch Sender und Sponsoren. Rassismus, Militarismus, politische Heuchelei, all das wurde ihm zu unbequem. Doch wenn man Geschichten in einer anderen Welt erzählte, auf einem anderen Planeten oder in einem unbenannten Amerika von morgen, konnte man plötzlich aussprechen, was im Heute verboten war. Diese Umgehung war Serlings Meisterleistung. Mit Science Fiction und Fantasy als Tarnung konnte er über Rassentrennung, Atomangst, Totalitarismus oder menschliche Gier schreiben, ohne direkt anzuecken. Das Publikum bekam eine seltsame Geschichte serviert, einen Mann, der sich in einer Welt ohne Menschen wiederfindet, einen Automaten, der Gefühle entwickelt, ein Wesen, das aussieht wie ein Mensch, es aber nicht ist, und erkannte sich plötzlich selbst darin. Das Fremde wurde zur Lupe. Was viele vergessen, Rod Serling schrieb selbst mehr als 90 der insgesamt 156 Episoden der Originalserie. Er war nicht nur der Moderator mit der prägnanten Stimme, sondern das Herz und Hirn hinter der Maschine. Seine Drehbücher, oft in nächtlicher Einsamkeit getippt, waren messerscharf formulierte Gleichnisse, durchzogen von tiefer Humanität und moralischer Konsequenz. Die berühmteste Episode, Time Enough at Last, in der ein Bücherliebhaber nach einem Atomkrieg allein zurückbleibt, mit endlich unbegrenzter Lesezeit, bis ihm die Brille zerbricht, ist nicht nur tragisch, sondern auch ein beißender Kommentar auf Isolation, Oberflächlichkeit und das Paradoxon des Überflusses in der Einsamkeit. Die Dreharbeiten selbst waren mitunter ebenso skurril wie die Geschichten. Die legendäre Episode Nightmare at 20,000 Feet, in der ein junger William Shatner ein Monster auf dem Flügel eines Flugzeugs sieht, wurde unter sengender Hitze auf einem Studiomodell gedreht. Das Flugzeug stand fest auf dem Boden, während Techniker mit Ventilatoren Wind simulierten. Die Illusion war perfekt, die Spannung echt. Und Serling wusste genau, wie weit er das Publikum mitnehmen konnte, bevor es kippte. Und gerade dort setzte er an. Es sind nicht nur die Wendungen, die The Twilight Zone so unvergesslich machen, obwohl sie berüchtigt dafür sind. Es ist das Gefühl, dass hinter der Fiktion eine Wahrheit liegt, die wir nur selten aussprechen. Die Serie lässt ihre Protagonisten oft erkennen, dass sie selbst ihre Strafe sind. Ihre Ängste, ihre Vorurteile, ihre Entscheidungen führen sie ins Verderben. Oder in selteneren Fällen zur Erlösung. Denn auch das war Serling wichtig. Nicht nur Zynismus, sondern Hoffnung, wenn auch eine Hoffnung mit Narben. Die Wirkung der Serie ist kaum zu überschätzen. Ohne The Twilight Zone gäbe es kein Black Mirror, keine X-Files, keine Welle von Anthologieformaten, die unsere dunkelsten Träume kartografieren. Die visuelle Sprache, das rhythmische Storytelling, die musikalischen Spannungsbögen, all das hat Generationen von Autoren, Filmemachern und Denkern geprägt. Und Rod Serling selbst? Er starb 1975, viel zu früh, an den Folgen mehrerer Herzinfarkte. Doch seine Stimme hallt weiter, wortwörtlich und metaphorisch. Sie ist das Tor zur Zone geblieben, jenem merkwürdigen Zwischenreich, in dem unsere Ängste ein Gesicht bekommen und unsere Sehnsüchte eine Bühne. Man betritt die Twilight Zone nicht einfach. Sie ist es, die einen betritt. Leise, hintergründig, mit einem Zucken im Nacken, einer Frage im Kopf, einem Funken Erkenntnis im Herzen. Und wenn man zurückkehrt, ist man nie ganz derselbe wie zuvor. Hier ein paar Beispiele. Staffel 1, Episode 5. Vielleicht in einer Sommernacht. Ein Mann, zu alt, um noch Träume zu haben, aber zu jung für echte Reue, strandet zufällig in seinem alten Heimatort und stellt fest, dass dort alles noch so ist wie in seiner Kindheit. Die Limonade kostet einen Nickel, der Jahrmarkt ist wie damals, seine Eltern leben noch. Was beginnt wie ein sentimentaler Ausflug in die Vergangenheit, entpuppt sich schnell als Meditation über Nostalgie und über das Unmögliche, sie zurückzuerobern. Walking Distance, so das Original, ist vielleicht eine der persönlichsten Folgen Serlings. Der verlorene Sohn, gespielt von Gig Young, ist ein Mann, der in der Vergangenheit Zuflucht sucht und erkennen muss, dass das, was ihn schmerzt, nicht die veränderte Welt ist, sondern er selbst. In einem Interview sagte Serling einmal, dies sei die Episode, die ihm am meisten bedeute. Kein Wunder, sie ist keine klassische Schockgeschichte, sondern eine leise Tragödie darüber, dass es keine Rückkehr gibt. Die Zeit hat kein Rückgaberecht. Staffel 1, Episode 22, Die Monster der Maple Street. Ein sonniger Nachmittag in einer typisch amerikanischen Vorstadtsiedlung. Die Kinder spielen, die Männer mähen den Rasen. Dann flackern die Lichter und der Strom fällt aus. Nichts funktioniert mehr. Kein Fernseher, kein Auto, kein Kühlschrank. Einer der Nachbarn erwähnt, dass sie vielleicht schon unter uns sind. Außerirdische, die menschliche Gestalt angenommen haben. Was folgt, ist kein Besuch aus dem All, sondern eine Implosion aus Angst, Misstrauen und Hysterie. Rod Serling schrieb diese Episode als schneidenden Kommentar zur McCarthy-Ära und zum Misstrauen, das Menschen in Zeiten der Unsicherheit gegeneinander aufbringen. Die Bedrohung kommt nicht von außen, sondern entsteht im Innern, durch Vorurteile, durch das Bedürfnis nach einem Schuldigen. Die letzte Szene, in der zwei echte Außerirdische lachend feststellen, dass man Amerika nicht mit Waffen erobern, sondern einfach nur den Strom abstellen müsse, ist sarkastisch, kalt und wahrscheinlich ziemlich wahr. Staffel 1, Episode 8. Alle Zeit der Welt. Henry Bemis, ein nervöser, kurzsichtiger Bankangestellter, hat nur einen Wunsch, in Ruhe lesen zu dürfen. Seine Frau verbrennt seine Bücher, sein Chef beschimpft ihn. Dann kommt die Apokalypse. Henry überlebt in einem Banktresor und findet sich plötzlich allein in einer zerstörten Welt, mit allen Büchern, die er je lesen wollte. Endlich ist Zeit genug. Und dann fällt ihm die Brille zu Boden. Diese Geschichte ist so bekannt, dass sie längst Teil der Popkultur geworden ist. Doch ihr Echo verliert nichts an Tragweite. Es geht nicht nur um Ironie, sondern um die Grausamkeit eines Universums, das menschliche Wünsche auf verquere Weise erfüllt. Es ist eine bitterkomische Parabel über Isolation und das Missverständnis, dass Einsamkeit gleich Freiheit sei. Burgess Meredith, der Henry spielt, verleiht dem Charakter eine Tragik, die beinahe biblisch wirkt. Ein modernes Hiob-Schicksal mit doppeltem Boden. Staffel 2, Episode 6. Fluch der Schönheit. Eine Frau liegt im Krankenhaus, das Gesicht bandagiert, in Erwartung, was ihr der chirurgische Eingriff gebracht hat. Sie ist entstellt, heißt es, und der Eingriff ist ihre letzte Chance, in der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Als die Binde entfernt wird, ist sie aus unserer Perspektive wunderschön. Doch die Ärzte und Schwestern schrecken entsetzt zurück. denn in ihrer Welt ist ihr Gesicht eine Abweichung, denn ihre Behandler tragen das groteske, widerliche, schweinsnasige Gesicht der gesellschaftlichen Norm. Diese Episode ist ein Paradebeispiel für Twilight Zone Storytelling. Die Enthüllung ist geschickt aufgebaut. Die Kamera zeigt nie das Gesicht der Protagonistin bis zum Schluss. Die eigentliche Pointe liegt aber nicht im Schock, sondern in der Kritik an Normen, Schönheit, Konformität. Es geht um Ausgrenzung, um das Grauen des Andersseins und darum, dass die wahre Entstellung oft im Blick der Masse liegt, nicht in dem, was sie anschaut. Staffel 5, Episode 3 – Porträt eines ängstlichen Mannes. William Shatner, ein nervöser Passagier, sitzt im Flugzeug. Er hatte kürzlich einen Nervenzusammenbruch und jetzt sieht er auf dem Flügel ein Wesen, ein gremlinartiges Monster, das an der Turbine herumreißt. Niemand glaubt ihm. Die Stewardessen sehen nichts. Seine Frau hält ihn für krank. Doch das Monster bleibt da, schaut zurück, grinst und reißt weiter an der Turbine. Am Ende wird Shatner abgeführt. Und der Schaden am Triebwerk? Er ist real. Diese Episode ist eine meisterhafte Darstellung paranoider Wahrnehmung. Man fühlt mit dem Protagonisten, erlebt sein Schwanken zwischen Realität und Wahn, bis sich beides überlappt. Die klaustrophobische Enge des Flugzeugs wird zur psychologischen Falle. Und die letzte Einstellung, ein mechanisch zerstörter Triebwerksmantel, ist der Beweis. Manchmal sieht der Verrückte eben doch die Wahrheit. Danke fürs Zuhören, gehabt euch wohl.